Es ist so genial, Lieder zu haben, mit denen wir ausdrücken können, was wir glauben, was uns bewegt. Es geht heute unter anderem auch um ein neues Lied und es ist schön, dass wir neue Lieder auch lernen. Ein herzliches Dankeschön an euch als Team. Ihr bringt euch ein und das spürt man. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte euch heute mitnehmen. Ihr fragt euch vielleicht, was hat das Bild einer Ölplattform zu Beginn einer Predigt hier zu suchen? Wir waren in Norwegen, unter anderem in Stavanger, und in Stavanger gibt es ein Ölmuseum. Und da mich interessiert, wie das überhaupt funktioniert, wie kommt das Öl aus dem Boden, wie kommt es vor allen Dingen in der Nordsee aus dem Boden, habe ich mir dieses Ölmuseum angeschaut. Ich hatte vorher ein ganz bisschen Ahnung. Nachdem ich mir das angeschaut habe und auch dieses Modell mir angeschaut habe, die verschiedenen Modelle. Es gab einen Escape Room, also so einen Sicherheitsraum, wenn wirklich eine Katastrophe ist. Es gab eine Plattform, wo man eine Bohrkanzel bedienen konnte, einen Bohrer. Alles ein Zeichen für die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit habe ich nicht gesehen. Aber ich habe eine Ahnung davon, wie es in der Wirklichkeit aussehen könnte. Und so möchte ich euch heute mit hineinnehmen, in ein Bild. Ein Bild ist zu wenig. Es ist fast ein Film, es ist eine Schau, es ist eine Vision. Und ich hoffe, dass wir anschließend nach dieser Predigt auch so ein bisschen eine Vorstellung davon haben, um was es geht. Derjenige, der den Film sieht oder der da involviert ist, der hat Mühe, das zu beschreiben. Man merkt, wie er ringt um Worte, das Unbeschreibbare in Worte zu fassen. Es ist ein faszinierender Text. Für einige von euch wird das Bild vielleicht etwas weit weg sein. Und ihr werdet euch fragen, warum? Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Ich hoffe, dass das auch am Ende dieser Predigt deutlich wird. Ich komme zum Umfeld. Das Ganze findet statt irgendwo zwischen 91 und 96 nach Christus. Wir können es nicht genau datieren. In Rom regiert Kaiser Domitian. Die Römer haben alles unter Kontrolle. Und dieser Kaiser Domitian hatte eigentlich einen guten Start, bis er anfing zu spinnen. Und zwar hochgradig. 86 nach Christus beanspruchte er die göttliche Verehrung. Das war bis dahin noch gar nicht so weit gediehen. Unter ihm kam es, dass er sich als Gott verehren ließ, dass sogar sein Thron gegrüßt werden musste, wenn er gar nicht drauf saß, dass die Leute ihm huldigen mussten, sein Palast galt als Heiligtum, sein Thron als Göttersitz. Es gab Worte, siehe, das ist Gott, da ist er, eingesetzt mit der Vollmacht, auf glücklicher Erde zu herrschen. Große Worte. Und die Nachwelt bezeichnet ihn als einen Bluthund, eine Höllenbestie, die in ihrer Höhle sitzt und Blut leckt. Das war sein wahres Gesicht. Denn er spürte, dass die Christen, die sich immer mehr ausbreiteten, ihm die Gefolgschaft verweigerten. Nicht, dass sie schlechte Staatsbürger waren, aber sie beteten einen anderen Gott an und nicht diesen Kaiser Domitian. Und das kam sie teuer zu stehen. Denn er scheute vor nichts zurück. Ein Kaiser, der in seinem Palast dressierte Papageien hatte, die ständig riefen, Ave Caesar. Für die Christen, die zwar vorher auch schon lokale Verfolgungen erlebt hatten, damals in Jerusalem, als Stephanus gesteinigt worden war, beginnt eine heftige Leidenszeit. Und für die Christen beginnt eine ganz entscheidende Frage: Gott, wo bist du? Hast du wirklich alles in der Hand? Und das ist auch das Predigtthema von heute. Gott, wo bist du? Hast du wirklich alles in der Hand? Wer regiert? Und hier spätestens merken wir die Parallele auch in unsere Zeit hinein. Wir leben in einer Zeit, wo Christen in ganz großer Zahl verfolgt werden. Wir leben in einer Zeit, wo hier in Dillkreis Demonstrationen sind für Christen, die nicht zurückgeschickt werden dürfen in ihr Heimatland, weil ihnen der Tod dort droht. Wir leben in einer Zeit, wo sich die politischen Systeme so verändern, wo wir einfach fragen, Gott, überall haben wir diese Männer an der Macht, die einfach nur sich selbst im Blick haben, die vor nichts zurückscheuen. Wir haben Bürgerkriege, die unglaublich viele Opfer fordern und viele Millionen Menschen zu Flüchtlingen machen. Und wir fragen, Gott, wo bist du? Hast du wirklich alles in der Hand? Zwischen 91 und 96 nach Christus wurde ein alter Vertrauter von Jesus, der ältere Jünger Johannes, wurde er mitgenommen. Er wurde aus seinem, das heißt vorher wurde er schon nicht mitgenommen, sondern verbannt. Er wurde einfach von seinem Wirkungskreis in Ephesus, was damals so das Zentrum war, wurde er verbannt auf eine kleine griechische Insel, Patmos. Und auf dieser Insel erlebt er etwas Außergewöhnliches. Er macht sich enorm viel Sorge um seine Kinder. Die Johannesbriefe machen das deutlich. Seine Kinder im Glauben. Und auf Patmos auf einmal erlebt er etwas, was ihn selbst einfach sprachlos macht, wo er Mühe hat, das in Worte zu fassen. Gott nimmt ihn mit, gibt ihm eine Sicht, eine Vision, nimmt ihn mit in die unsichtbare Welt hinein, gibt ihm diesen Blick. Und dort erlebt er, wie Gott sich offenbart und wie Gott sich auch zeigt und ihm zeigt, was auch in Zukunft passiert. Und aus dieser Vision entsteht ein komplettes Buch. Wir erleben dieses Buch, was sich Offenbarung nennt, oft als bedrohlich mit all dem, was da beschrieben ist. Die Christen in der damaligen Zeit haben dieses Buch als ein Hoffnungsbuch erlebt. Dieses Buch wurde ein Bestseller unter den Christen. Es wurde ein Trostbuch. Eine erstaunliche Sache. Und ich möchte euch heute damit hineinnehmen und daraus einzelne Abschnitte auch mit euch zusammen durchgehen. Ich fange an in der Offenbarung 4, Verse 1 bis 5. Da ist die Einstimmung nochmal in diesen Punkt hinein. Danach blickte ich, nämlich der Johannes, auf und sah im Himmel eine offene Tür. Die gleiche Stimme, die er vorher schon mal erlebt hatte, an den Kapiteln vorher, die schon vorher mit mir gesprochen hatte und die wie eine Fanfare klang, wie eine Posaune, also wirklich durchdringend sein muss, sagte, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen, und jetzt kommt die Geschichte. Und ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf dem Thron saß jemand. Johannes nennt hier gar nicht einen Namen, sondern er sieht nur, da ist dieser Thron, und dort sitzt jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte rot wie ein Karneol, das ist auch ein Edelstein. Über dem Thron leuchtete ein Regenbogen, grün wie ein Smaragd. Man spürt hier immer diese Worte wie. Johannes konnte ja nur Worte nutzen, die irgendwo bekannt waren. Das, was unbeschreibbar war, versucht er mit menschlichen Mitteln irgendwo beschreibbar zu machen. Und so wird nochmal deutlich, die Gestalt funkelte wie ein Diamant. Ich habe in letzter Zeit immer wieder darüber gestaunt, wenn Gott, der das Universum geschaffen hat, durch sein Wort, diese unglaubliche Energie, die dahinter steckt, die Sterne, die schwarzen Löcher, wenn das durch sein Wort geschieht, was muss dort ein Energiezentrum sein? Was muss sich in Gott bündeln? Und hier wird etwas davon deutlich. Es geht weiter. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegeskränze trugen. Aus dem Thron in der Mitte zuckten Blitze, man hörte ein Dröhnen und Donnerschläge. Eine, vielleicht im Moment, nicht zugängliche Vision, was hier passiert. Ich habe mir den Text auch immer wieder durchgelesen, um einfach einen Zugang dazu zu bekommen. Und dann wird deutlich für die Christen in der damaligen Zeit, diese Frage, Gott, wo bist du? Und hier in diesem Text wird deutlich, der Thron ist der Mittelpunkt, das Zentrum der Macht. Es wird weiter beschrieben in diesem gleichen Kapitel, dass an diesem, wahrscheinlich war es ein Stufenthron, den Johannes gesehen hat, dass sich dort vier Wesen befanden, die er gar nicht richtig beschreiben kann. Und es wird deutlich, hierhin gehört Anbetung. Dieser Gott ist wirklich der, der regiert, und hier gehört die Anbetung hinein. Es wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels deutlich, dass diese vier lebendigen Wesen, die der Johannes beschreibt, und die Ältesten, dass sie immer wieder anbeten, dass sie Tag und Nacht einfach von der Gegenwart Gottes so ergriffen sind, dass sie immer wieder sagen, heilig bist du Gott, und dass sie sich niederwerfen, dass sie ihre Kronen niederlegen. Das hört sich nicht nach Zwang an, sondern das hört sich an nach einer Begegnung mit jemand, der unbegreiflich ist. Begegnung mit jemand, der alle Dimensionen sprengt von dem, was wir uns vorstellen können. Und sie singen in diesem Kapitel 4, Vers 11, würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen, du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Anbetung Level 1. Dieser Dank für die Schöpfung, den Gott hier bekommt, wird hier ausgesprochen. Ich bin manchmal so frustriert, wenn ich denke, man sieht unglaublich schöne Dinge und dann wird immer davon gesprochen, wie gut die Evolution das hinbekommen hat. Dann denke ich, oh Mist, da ist ein Schöpfer dahinter, der sich investiert, der ein Ästhet ist, der kreativ ist, der Leben schenkt. Und dann wird irgendeiner zufälligen Entwicklung die Ehre gegeben und nicht diesem Gott. Hier ist es anders. Anbetung im engeren Geist habe ich das genannt. Gott bekommt die Ehre, die ihm hier an vielen Stellen vorenthalten wird. Das ist eigentlich nur erst die Vorgeschichte. Jetzt kommen wir zum Predigtkern für heute, denn das Bild oder dieser Film oder diese Vision, die geht weiter. Kapitel 5, Vers 1. Jetzt sah ich eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Damals wurden wichtige Dokumente mit 7 Siegeln verschlossen. Und es wird deutlich, hier handelt es sich um ein ganz wichtiges Dokument. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, die Siegel zu lösen? Die Frage nach der Autorität. Wer ist überhaupt in der Lage, das zu machen? Und jetzt kommt etwas, das ist bedrückend. Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde, im Totenreich, war niemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich sehr. Eine quälende Stille im Himmel, eine ausführliche Beschreibung. Es wurde niemand gefunden. Kein Kaiser, der hier in der Lage gewesen wäre, dieses Buch zu öffnen. Kein Cäsar, auch kein anderer Repräsentant. Ein Schock für Johannes. Er weint. Und jetzt hat das Ganze eine Wendung. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht. Sieh doch, einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus dem Wurzelstock Davids, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs, also einer der Nachkommen Davids. Er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Und jetzt die Erwartung des Johannes, was kommt jetzt? Der Löwe von Juda. Und ich habe mal so ein Bild eingeblendet. Der Löwe von Juda ist eine imposante Erscheinung. Ich habe bisher wenig Begegnung mit Löwen gehabt. Matthias ist mir da ein Stückchen voran. Matthias, kannst du mal ganz kurz was dazu sagen?
Ja, ich hatte mal eine Begegnung mit einem Löwen. Wir waren ja mit Diguna viele Jahre in Afrika. Und auch wenn das jetzt viele Jahre zurückliegt, ist mir das sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Wir machten als junge Männer einen Ausflug in den Ebbeder Nationalpark in Kenia. Und abends fuhren wir wahrscheinlich so 6 Uhr rum eine Runde durch den Park, weil wir hofften, dass die Tiere jetzt gegen Abend nochmal aus ihrem Versteck kommen würden. Und als wir so fuhren, sahen wir auf einmal vor uns auf unserer Straße einen Löwen stehen. Wir haben natürlich sofort das Auto gestoppt und den Motor ausgeschaltet und wir waren alle gebannt von dem Löwen, der da vorne vielleicht so in 70 Metern Entfernung stand. Und ich war fasziniert, dass wir diesen Moment erleben durften, aber das genügte mir nicht. Ich bin ausgestiegen mit meiner kleinen Kamera. Das war so eine ganz einfache Kamera ohne Zoom und wollte ein paar Meter wenigstens näher rankommen. Also das war mir einfach zu klein, dieses Bild da vorne. Und dann bin ich vielleicht 5 bis 10 Meter vor das Auto gekommen in Richtung des Löwen, als ein anderer Löwe neben mir, den ich nicht sah, im hohen Gras brüllte. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich zusammengezuckt bin. Ich bin regelrecht gegen die Autotür gesprungen vor lauter Panik, weil dieses Geräusch, wenn ein Löwe in deiner Nähe brüllt, von dem du nicht weißt, dass er so nah ist, werde ich mein Leben nicht vergessen.
Es wird deutlich, hier geht es um mehr als um irgendwelche Harmlosigkeiten. Hier geht es wirklich um die Kraft. Hier geht es um, ja, um diese Majestät. Hier geht es um etwas viel, viel Größeres. Und der Johannes ist gespannt. Was kommt jetzt? Wo ist dieser Löwe? Und es geht weiter in Vers 6. Da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der 4 mächtigen Wesen und der Ältesten, ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Ein Lamm, das ist das Gegenteil von einem Löwen. Ein Lamm ist im Prinzip wehrlos. Und ein Lamm, was wie geschlachtet aussah, war ein Lamm, wo man den Schnitt hier erkennen konnte, diesen Schächtschnitt, dass es getötet worden war. Also es ist im Prinzip das krasse Gegenteil von einem Löwen. Das hier sieht Johannes, wobei dieses Lamm, was er sieht, anders aussah. Es hatte 7 Hörner. Hörner ist das Zeichen auch von Macht. Und 7 Augen, die 7 Geister Gottes, hier wird auch auf den Heiligen Geist Bezug genommen. Denn alle 7 ist immer die Zahl der Vollkommenheit. Hier ist beides irgendwo in einer Person vereint. Wir sehen, wie es weitergeht. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als das geschah, warfen sich die 4 mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Harfen waren damals sehr begehrt, gerade auch am Hof des Kaisers, als Musikinstrumente. Wir haben vielleicht nicht so eine Beziehung dazu und wir mögen diese Instrumente mehr. Aber es wurde etwas deutlich, hier geht es um diese Krönung, hier geht es um diese Anerkennung. Und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren, und jetzt hört man, aus was der Weihrauch bestand, das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Und dazu gehören wir. Die Gebete, die vor Gott gebracht werden, werden hier wie ein Opfer als Weihrauch vor Gott hingelegt. Erstaunlich. Und wir sind involviert da rein. Und jetzt geht's weiter. Und sie singen ein neues Lied. Und dieses Lied ist so kernig. Dieses Lied ist diesem Lamm gewürdigt, der vorher auch als Löwe beschrieben wird. Du bist würdig. Das heißt, dir gebührt wirklich die Ehre. Du bist der Einzige, der würdig ist, dieses Buch zu öffnen, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Warum? Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Und damals war es total bekannt, das Passahlamm war in Israel total jedem bekannt. dass das Passahlamm stellvertretend geschlachtet wurde für die Sünden des Volkes. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Egal, wo wir uns befinden, ob das in Nepal ist, ob das in Haiga ist, ob das irgendwo in Alaska ist, aus allen Sprachen und Völkern hast du Menschen gekauft, du hast sie frei gekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Du hast sie frei gekauft. Hier sitzt eine große Schar von Menschen, freigekauft für unseren Gott, zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Könige, Priester sind wir. Priester sind diejenigen, die zwischen Gott und den Menschen aufgestanden haben, die andere in die Gegenwart Gottes hineinführen. Priester sind die, die anderen sagen, du, komm. Und nach einer Beichte auch sagen, du, deine Sünden sind dir wirklich vergeben. Das kann ich dir im Namen Jesu zusprechen. Und sie regieren in Zukunft die Welt. Das ist eine Vision. Das ist eine Zukunft. Und jetzt erweitert sich der Kreis. Nächste Runde der Anbetung. Dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. In mancher Übersetzung steht drin, Zehntausende mal Zehntausende. Also ein Minimum sind 100 Millionen, aber wahrscheinlich sind es deutlich mehr. Die Veranstaltung in Rom, die Kaiserkrönung unter Domitian, gilt gegenüber dieser Sache als kleine Stubenveranstaltung. Hier wird etwas in das rechte Licht gerückt. Hier wird etwas deutlich gemacht, dass hier um den Thron Gottes sich wirklich alles sammelt. Und sie riefen in gewaltigem Chor, jetzt kommt das nächste Lied, aber es ist sehr ähnlich dem ersten. Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Alles Wesentliche in einem einzigen Satz. Alles, auf was es ankommt, wird dem Lamm zugesprochen, dem Sohn Gottes. Und dann geht das Ganze in die finale Runde, Vers 13, und jedes Geschöpf, das es gibt, jedes Geschöpf, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, und hier wird sogar nochmal extra erwähnt, und im Meer, hörte ich mit einstimmen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier mächtigen Wesen, und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Und der Gemeinde damals wurde deutlich, hier wird regiert. Hier ist das Zentrum der Macht. Hier sind alle zusammen und in Zukunft werden die Menschen niederfallen einfach auch vor diesem Gott und ihn anbeten, egal wo sie sich befinden. Er regiert. Und ich möchte auf zwei Aspekte noch einmal kurz zurückkommen. Der erste Aspekt ist dieser Satz, freigekauft durch sein Blut. Wir sind oft fokussiert auf die Sünden. Ich habe das immer wieder bei mir selbst erlebt, dass ich wie so ein Scanner abends immer durchgegangen bin. Was war jetzt wieder falsch? Was ist schlecht gewesen? Sünde ist schlecht. Nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird. Sünde gehört unter Vergebung. Aber ich will nicht mich auf meine Sünden konzentrieren, sondern ich will mich auf den konzentrieren, der für mich gestorben ist. Ich will mich auf den konzentrieren, der da ist und der mich frei gekauft hat. Hier steckt ein Wort dahinter, frei gekauft. Und das ist etwas, wo ich glaube, da haben wir enorm viel Nachholbedarf. Bin ich frei? Bin ich frei von Bitterkeit? Bei welcher Person, auch vielleicht hier in dieser Gemeinde, kommt in mir Bitterkeit hoch, wenn ich sie sehe? Wo sind Dinge nicht geklärt? Wo bin ich unfrei, was Beziehungen angeht? Wo bin ich unfrei, was Umgang mit Suchtmitteln angeht? Wo bin ich unfrei einfach und wo spüre ich diese Unfreiheit? Freigekauft durch den Sohn. Ich freue mich, dass wir ein Zeugnis dazu hören. Frieden, kommst du mal nach vorne?
Ja, vor ein paar Tagen bin ich 68 Jahre alt geworden und habe in diesen 68 Jahren zwei Leben gelebt. Das eine in der Gottesferne weitgehend. Bis zu meinem 35. Lebensjahr habe ich ja nicht viel auf Gott und Jesus und Vergebung und alles gegeben, sondern habe mein Leben gelebt, so wie ich es gerne leben wollte. Und ab meinem 35. Lebensjahr durfte ich dann mein Leben dem Herrn Jesus geben und durfte ihm alle meine Schuld abgeben und habe da zum ersten Mal so richtig wirkliche Befreiung erlebt. Dann hatte ich ein Erlebnis, es hat sich im Februar zum vierten Mal gejährt, dass ich abgespannt und müde von der Arbeit kam und mich früh zu Bett gelegt habe. Ich schlief auch ein und plötzlich verfiel ich in einen Traum. Und es war eine ganz schreckliche Situation. Da waren Gestalten wie Dämonen, die mich angriffen, die mich verklagten vor Gott. Du willst Christ sein, du willst in den Himmel kommen. Weißt du noch, was du gemacht hast vor über 50 Jahren? Weißt du, was du gemacht hast da? Das hast du noch nicht vergeben gekriegt, weil du das nicht bekannt hast. Ich spreche hier von Sünden, wo nur drei von wissen. Der Teufel, der es initiiert hat. Ich selbst, der sich hat verführen lassen zu der Sünde. Und Gott, der das gesehen hat und sehr traurig darüber war. Ich bin davon überzeugt, ja, dass ein Mensch, der zu Gott kommt und sein Leben ihm gibt und sagt, Herr, ich will alle Schuld abgeben an dich, dass die Schuld vergeben ist, habe ich keinen Zweifel dran. Aber manchmal führt Gott so Wege, dass er vielleicht noch etwas mehr von dem einen oder anderen möchte. Und das war bei mir der Fall. Ich fand keine Ruhe darüber. Das ging 3 Nächte so. Und ich habe gerufen, Gott, wo bist du? Herr Jesus, du hast mich doch erkauft. Du hast mir das doch zugesprochen. Ich war einsam. Und in meiner Not fiel mir dann ein, dass in der Bibel steht, bekennt einander eure Sünden. Ja, und das habe ich in Anspruch genommen. Ich habe Hilfe gesucht in der Seelsorge. Ich bin zu Jörg Lommel gegangen und habe gesagt, Jörg, ich muss mit dir reden. Ich bin total durch den Wind und er hat sich Zeit für mich genommen. Das war auch ein Erlebnis der Gemeinschaft. Das war ein Erlebnis, dass Gemeinde Familie ist, die zusammensteht. Und durfte Jörg diese Sünde, die die Dämonen mir vorgeworfen haben, bekennen. Da war es raus, es war ans Licht gebracht. Ja, und wir durften beide um Vergebung bitten dafür. Er hat mir sehr geholfen. Einen Tag später fielen mir noch 2 Dinge ein. Ich schrieb den Jörg wieder an. Ich sage, Jörg, wir müssen mal reden, da ist noch was. Und Jörg war bereit dazu. Wir haben uns wieder zusammengesetzt und haben dann mit zwei Mann als Dank dafür, dass Gott mir vergeben hat, dass ich auch den Mut hatte, das rauszubringen, wessen ich angeklagt war vor Gott, von den Dämonen, haben wir noch das Abendmahl zusammen gefeiert. Das war ein Erlebnis, das war wunderbar. Und das wollte ich euch einfach nur mal so weitergeben.
Das ist stark. Der Weg in diese Freiheit, dieses Freigekauftsein auch in Anspruch zu nehmen, kann wunderbar über diesen Punkt führen, Dinge ans Licht zu bringen. Das, was verborgen ist, hat Macht über mich. Und das, was ich bekenne und ans Licht bringe, hat keine Macht mehr. Wenn ich das mit einem anderen zusammen vor Gott bringe, das ist ein unglaublich guter Weg. Macht es. Ich kann es nur empfehlen, weil ich es selbst auch diesen Weg öfters gegangen bin. Es befreit ohne Maßen und es ist stark. Und das zu erleben, wie wir diese Freiheit haben, das macht uns frei, auch dann mit dem Löwen zu rechnen. Dieser Löwe, der da ist, diese Seite von Jesus, ich hatte sie nicht so oft auf dem Schirm. Das mit dem Opferlamm, ja, aber diesen Löwen habe ich immer wieder auch vergessen. Ich habe ein Zitat bekommen und dieses Zitat ist stark. Es ist aus dem Buch, es ist von Mark Batterson und er zitiert vorher eine englische Schriftstellerin, Dorothy Sayers, eine Frau, die sogar auch Krimis geschrieben hat, eine überzeugte Christin. Und ich lese dieses Zitat vor, um es mit den zeitlosen Worten von Dorothy Sayers zu sagen: Die Menschen, die Jesus ans Kreuz schlugen, taten das nicht, weil er ein Langeweiler war. Ganz im Gegenteil. Sie fühlten sich von seiner Dynamik bedroht. Es war späteren Generationen überlassen, jene aufrüttelnde Persönlichkeit einzumummeln und mit einer Atmosphäre der Langeweile zu umgeben. Wir haben dem Löwen von Juda die Krallen gestutzt und ihn zu einem Haustier für bleiche Hilfspfarrer und frömmelnde alte Damen gemacht. Und dieser Mark Batterson geht noch weiter. Er sagt, wenn Sayers Generation dem Löwen von Juda die Krallen gestutzt hat, dann haben wir ihn kastriert oder seine wilde Seite herausoperiert. Und dann wundern wir uns noch, warum uns unser Glaube so langweilt. Wir haben den Menschen gerade so viel Jesus gezeigt, dass sie sich langweilen, aber nicht genug, dass sie getroffen und verändert werden. Das Lamm Gottes blökt für uns, aber der Löwe von Juda brüllt immer noch. Wir werden jetzt zusammen Lieder singen von dem Löwen und von dem Lamm. Es gibt wirklich wunderschöne Lieder dazu. Und ich bitte euch, dass ihr einfach mitsingt oder zuhört. Das erste ist ein Lied, das ist ganz unbekannt wahrscheinlich. Es ist mehr ein Vortragslied. Es wiederholt nochmal diesen Text aus Offenbarung 5. Aber lasst es auf euch wirken. Singt mit, betet mit, geht in die Gegenwart Gottes und bleibt in der Gegenwart Gottes. Haltet es aus, dass Gott hier ist und euch anspricht. Gebt ihm die Chance und sagt: Gott, hier bin ich, Jesus, Lamm Gottes, Löwe, komm, ich bin bereit für dich.